Hallo und herzlich willkommen bei Und hier noch die Quellen. Mein Name ist Udo Liebel und heute haben wir eine etwas andere Folge, denn normalerweise mache ich ja längere Vorträge mit Quellen. Heute wird es eher ein Erfahrungsbericht, den ich euch gerne mitgeben möchte. Ich war nämlich am Dienstag bei der Arena-Tour von Hoss und Hopf. Für die, die es nicht wissen, Hoss und Hopf ist einer der größten Podcasts in Deutschland. Sind so zwei Finance-Bros, die komplett auf diese neoliberale Vereinzelungs-, Selbstoptimierungs-, mach dein Business und manifestiere deine Jahresziele-Ding setzen. Sind halt so, wie man sie sich vorstellt, Stani ein bisschen rechtspopulistisch unterwegs, durchaus offene Verschwörungstheorien, sind halt zwei Millionäre, der eine hockt in Dubai, der andere in Zürich und genau, ihre Namen sind Kian Hoss und Philipp Hopf. Warum sollte es mich, der ich ja normalerweise feministischen Content mache, in so eine Veranstaltung verschlagen, zumal es ja eine Veranstaltung ist, die in der Lanxess Arena stattfand in Köln. Das ist eine von, ich glaube, 5 Arenen, die Hoss und Hopf bestehlen werden, in Zürich, in Mannheim, in Köln, in Berlin und in München, wenn ich jetzt alle aufgezählt habe. Und die Tickets kosten ja zwischen, also jetzt in der Lanxess Arena, zwischen 70 und 110 Euro, also durchaus keine billige Angelegenheit. Ich habe 94 Euro bezahlt für diesen, ja, Unsinn, was ich gleich an dieser Stelle klar sagen kann, dass ich mich natürlich immer freue, wenn ihr mich über Patreon, Steady, PayPal oder Ko-Fi unterstützen möchtet. Also an dieser Stelle könnt ihr mein Schindluder gerne auch finanziell ein bisschen supporten. Auf jeden Fall habe ich mich da hingesetzt, weil mein nächstes Buch über Männlichkeiten gehen wird und da möchte ich natürlich auch ein bisschen schauen, was in diesen, ich sag mal, Business-Männlichkeiten in der Manosphere, die jetzt nicht unbedingt eine Manosphere ist, aber so ein bisschen angrenzend ist an die Manosphere, sich da eigentlich so tut. Also habe ich gedacht, gehe ich einfach mal hin. Ich meine, es ist, wie gesagt, einer der größten Podcasts in Deutschland. Da hören Millionen Leute zu. Und in dieser Lanxess Arena saßen halt einfach 6.000 bis 8.000 Leute mit mir zusammen. Was ich auch kurz einblenden kann, weil, zweite Neuerung in diesem Podcast, erste Neuerung, die zweite ist, dass ich jetzt mal keine Quellen sozusagen habe, sondern ein bisschen freie Schnauze rede. Die Neuerung ist, dass ich diesen Podcast hier aufnehme, also richtig mit Video. Das heißt, ihr könnt ihn jetzt auch auf YouTube oder ich glaube auch auf Spotify so richtig ansehen. Ich denke, dass das heute zeitgemäß ist. Gut, ich bin auf jeden Fall dahin gefahren und hatte schon ein bisschen Bammel, dass man mich erkennt. Deswegen habe ich, weil ich weiß nicht, mein Content ist so ziemlich genau das Gegenteil von dem, was die machen und durchaus auch politisch sehr gegen die ausgerichtet. Und deswegen habe ich dann so in so einem Hetero-Drag mir so ein kariertes Hemd angezogen und eine Blue Jeans und habe gehofft, dass ich da jetzt nicht ganz so raussteche. Und habe mir natürlich auch erstmal das Publikum angeschaut. Ich meine, ich war ein bisschen überrascht, weil doch mehr Frauen da waren als gedacht. Also in gewissermaßen war es ein bisschen heterogener, als ich vermutete. Der Frauenanteil lag bei so, ich würde sagen, 20-25%. Sicherlich auch viele Partnerinnen, sicherlich auch viele Mütter einfach, weil da waren auch einfach Kids. Also die Altersspanne war auch relativ heterogen. Klar, die meisten Leute waren so Anfang 20 bis Anfang 30, aber da waren auch wirklich Leute dabei, die 15 sind. Also ich habe die zumindest auf 15 geglockt, die Typen. Und Leute, die so in ihren Mitte 50ern sind. Also relativ breit gestreut. Auf der anderen Seite war es aber auch wieder homogener als gedacht. Also Kian Hoss ist ein Deutsch-Iraner und ich dachte immer so, keine Ahnung, vielleicht ziehen die auch ein bisschen mehr aus der Migra-Community. Ich meine, ich war in der Mitte von Köln so. Kann schon passieren. Aber das Publikum war doch ziemlich, ziemlich sehr weißbrötchenhaft. Also das muss ich echt schon sagen. Die Kleidung, weil so der nächste Punkt, worauf ich geachtet habe, bewegte sich so zwischen ziemlichem schicken Dress. Also da waren so Cocktailkleider dabei und so ein bisschen feinere Blazer. Aber auch, und das meine ich jetzt gar nicht so wertend, sondern ein bisschen analytischer, es wirkte so ein bisschen die Vorstellung von einer, ich sag mal, unteren Mittelschicht, wie ein erfolgreicher Unternehmer aussieht. Also das hatte manchmal so ein bisschen diese Bewerbungsgespräch-Vibes so. Ich habe sehr viel von diesem Business-Casual gesehen. Manche kamen dann halt, also okay, unzählige Air Max gefühlt, viele, viele, viele Slimfit-Anzüge, noch mehr Skinny-Jeans mit Sakko, alles so ein bisschen zu viel Stretch, damit man auch irgendwie die Muskeln darunter sieht. Ich fand das Publikum überragend oft einfach fit, also wirklich im Sinne von, die gehen offensichtlich regelmäßig ins Fitnessstudio und klar, wenn du so ein bisschen einen auf Gym Bro machst, dann gehört der Stretch auch dazu, damit man auch irgendwie deine Gains ordentlich betrachten kann. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen und dass, wenn ich das jetzt sage, dass es so eine untere Mittelschicht, sag ich mal, adressiert, dann ist damit ja auch klar, womit Hoss und Hopf beide Millionäre geworden sind. Und zwar mit einem unbedingten Erfolgsversprechen an Menschen, die wahrscheinlich Vollzeit, die ganze Zeit sich echt ein abarbeiten und trotzdem merken, es geht einfach nicht voran. Und dann kommt so ein Philipp Hopf und sagt mit salbungsvoller Stimme, das ist eigentlich alles schon da, du musst nur noch dein Mindset ändern und dabei können wir dir helfen. Diese ganze Veranstaltung stand auch im Rahmen oder unter dem Stern ihres neuen Buches Jeden Tag einen Schritt, das bei dem Verlag Next Level erschienen ist, was ich auch schon ein bisschen peinlich finde, aber well, anderes Thema. Auf jeden Fall wohnten wir hier so einem Mittelding aus ja Buchvorstellungen, Motivationsgelaber und Business Coaching bei. Also Business Coaching ist weniger diese praktischen Business Tipps, sondern nur, ich sag mal, dieses Mindset Business Coaching. Und die Veranstaltung selbst war in zwei Teile aufgeteilt. Zwar Körper und Geist waren ein bisschen diese Hauptparts. Und ich musste doch sehr schnell und auch mit Erschrecken feststellen, dass diese Veranstaltung, die um 18 Uhr begann, 4 Stunden dauern würde. 4 Stunden. Ich dachte, ich fall vom Stuhl. Also klar, da war eine Pause dabei von 20 Minuten, aber trotzdem. Also richtig Programm. Ich meine, klar, wenn die Karte 100 Euro kostet, will man auch ein bisschen was geboten bekommen. Aber ich wollte ja gar nichts geboten bekommen. Ich wollte mir eigentlich nur angucken, was labern die da. Und ich denke nach, keine Ahnung, 2 Stunden ist für mich auch einfach alles gesagt, was da gesagt werden muss. Aber gut. Auf jeden Fall, diese Zerteilung von Körper und Geist hat sich natürlich ein bisschen in so ein Neusprech umgemodelt. Also das erste ging dann eher um Biohacking, also dieser Körperteil. Und Biohacking, für die, die es nicht wissen, ist halt so eine Selbstoptimierungsschiene, die halt sagt, wir können so viele Daten unseres Körpers heute tracken und das Ziel davon ist, die zu optimieren durch verschiedene Übungen, durch Ernährung, durch Supplements, durch Meditation, durch alles Mögliche können wir unsere Physiologie in eine Weise verändern, die sie leistungsfähiger macht und langlebiger. Diese Longevity, also Langlebungsbewegung ist ja auch sowas, was im Silicon Valley irgendwie so unter ein paar Milliardären wie Brian Johnson Fuß gefasst hat, der ja sich das Blutplasma von seinem Sohn irgendwie spritzen lässt, um dann gesünder zu sein, der dann sich auch nicht zu schade ist, die Biodaten von sich und seinem Sohn inklusive der Länge der nächtlichen Erregung, also Erektionen, zu veröffentlichen auf Twitter, weil die Länge der nächtlichen Erektionen offensichtlich ein Anzeichen dafür ist, wie gesund dein kardiovaskuläres System ist oder so. Ich kenne mich auch in diesen ganzen Sachen nicht so aus, weil es überhaupt nicht mein Ding ist. Auf jeden Fall peinliche Sache, aber gut. Biohacking war so der erste Teil, der zweite Teil Geist, fand alles unter diesem Banner Manifestieren statt. Unter Manifestieren versteht man in dieser Szene eine affirmative Wiederholung von so Sprüchen wie, ich kann es schaffen, ich bin gut, nichts kann mich aufhalten, nicht wahr, diese Form von Manifestierung oder ich werde reich sein und das muss ich dann immer wieder mir sagen und mein Mindset verändern und dann gibt das irgendwie ein Biofeedback mit meinen Gedanken und dann passiert das einfach irgendwie. So, wie das dann genau funktioniert, welche Methoden man dann für dieses Manifestieren anwendet, also kommen wir gleich noch, es war auf jeden Fall der Hammer. Dieser Show wohnten neben Hoss und Hopf auch noch 2 Speaker bei, die eingeladen worden sind, um ihre Vorträge zu halten. Und zwar war das einmal Nick Haßmann, ein 13-, 14-, 15-facher Judo-Meister oder so, auch Gründer des Galaxy Fitness Club und unter anderem Personal Trainer von Raf Kamora, von Kian Hoss und wohl auch Teile, wie er behauptete, der dubaischen Königsfamilie, weil er lebt ja, wie es sich gehört und genauso auch wie Kian Hoss in Dubai. Der erste Teil von seinem Vortrag war, und also ich springe einfach mal rein, war auch ein relativ tighter Vortrag über so Ernährungsberatung, bisschen Fitness, bisschen Training, also soweit unverfänglich. Im zweiten Teil seines Vortrags kippte es dann aber doch in deutlich, ja, frauenverachtende Teile. Also er sagte dann sowas wie, ja, wir müssen uns entscheiden, wenn wir jetzt irgendwie ein Trainingsprogramm oder so einen Ernährungsplan machen, was wir eigentlich wollen. Sind wir ein rostiges Fahrrad oder sind wir ein Formel-1-Wagen? Und er liebt ja schnelle Autos. Sein Lieblingsauto ist der Porsche 911. Und wenn er da in seinem Porsche sitzt, dann muss die Tachonadel wirklich am Anschlag sein. Und für alle Frauen im Publikum, das Tacho ist das, was die Geschwindigkeit anzeigt. sagte er. Darauf ging ein relativ starkes Raunen durchs Publikum. Ich meine, wie gesagt, bei 20% Frauenanteil ist das gar nicht so, gar nicht so wenig. Ich habe neben so einem Pärchen gesessen, auf das ich auch gleich noch zu sprechen kommen möchte, und die neben mir meinte auch so, sofort unsympathisch der Typ. Und ich war so, yes, baby, total. Ich meine, es geht ja immer so ein bisschen darum, dass ich will ja überhaupt nicht gegen das Publikum gehen. Also ich meine, das sind also arme Leute, ja, die kommen da hin und glauben wirklich, dass wenn da 2 Millionäre auf der Bühne oder 4 Millionäre auf der Bühne rumhampeln und ihnen sagen, du kannst alles schaffen, wenn du uns nur Geld zahlst und dir irgendwie jeden Tag dreimal sagst, dass du der Beste bist, ja, das ist doch bitter. Also da bin ich vielleicht einfach zu politisch, um zu sagen, das sind jetzt irgendwie Vollidioten, sondern die wahren Vollidioten stehen auf der Bühne, so. Und die ziehen diesen Leuten mit Lügen das Geld aus der Tasche. Ja. Aber deswegen war es für mich auch immer wichtig, so diese Form von solidarischen Bündnissen mit dem Publikum, sofern es dann in meiner Höhe und Griffweite war, irgendwie aufzubauen. Und ich war so, ja. Yeah. Auf jeden Fall ging das dann weiter, als er diese Form von geschlechtlicher Konnotation gesetzt hatte. Und dann meinte Nick Haßmann so, ja, und deswegen, wenn wir jetzt irgendwie was über Ernährung und Supplements reden, also es war literally irgendwie 3 Sekunden später, dann können wir ja auch nicht das Wischwasser in den Tank schütten oder irgendwie das Benzin in den Wischwasserkanister, sondern es muss ja klar sein, oder es darf nicht so sein, dass man, also man kann nicht jede Flüssigkeit in jedes Loch tanken. Und dann macht er so eine kurze Pause und meinte, und das möchte er jetzt auch nicht, dass man das falsch verstanden weiß. Und natürlich wusste jeder, wie man es meint, und dann meinte er, es ist schon wichtig, die richtige Flüssigkeit ins richtige Loch zu tanken. Und ich war echt so, ich kotze hier wirklich gleich vor den Sitz, gell? Das ging gar nicht. Also, egal. Dann ging es weiter bei dem zweiten Speaker, also da gab es eine kurze Pause, die haben dann immer so ein bisschen auch befragt, dann Hoss und Hopp, wie sie das so machen und wie ihr Trainingsprogramm ist und so weiter. Und im zweiten Teil, also wie gesagt, ich springe jetzt hier kreuz und quer, gell? Das ist jetzt nicht so, also ich habe mir ein paar Notizen gemacht, aber das ist jetzt nicht so krass durchgeskriptet und ich will es einfach nicht nur diese Veranstaltung so 1:1, Minute für Minute nacherzählen, sondern es geht mir erstmal so um diese grobe Struktur und wie so das Setting war. Und diese Vorträge waren ultra lang, also Nick Haas war sicherlich eine Stunde auf der Bühne, Max Gosser ein bisschen weniger, eine halbe Stunde, also so die Hälfte des Programms war wirklich auch mit diesen Speakern gefüllt, das ist jetzt nicht ganz ohne. Und ich will mir auch das, was Hoss und Hopf sagen, so ein bisschen aufsparen. Auf jeden Fall, Max Gotzler war der zweite Typ, der da kam, der hatte so eine Firma gegründet über Biohacking, glaube ich, professioneller Biohacker, so wurde er vorgestellt. Und die heißt irgendwas mit Flow Academy, Flow University, Flow irgendwas. Auf jeden Fall ist dieser Flow-Zustand, den man ja aus der Psychologie kennt, wo man einfach sehr fokussiert auf eine Sache ist und ja an nichts anderes denken kann und sehr energetisch daran arbeitet und Raum und Zeit irgendwie verschwindet, dieser Flow-Zustand, das ist ja das, was man in dieser Selbstoptimierungs-Arbeits-Bubble auch immer wieder anstrebt, und diesem Flow-Zustand hat sich dann Max Gotzler eben verschrieben. Er ist nach Selbstauskunft Psychologe und Verhaltensökonom. Ich hoffte sehr schwer, dass diese beiden Titel nicht von der Universität kamen, weil wenn sie das tun, dann würde ich bitten, dass sie nochmal nachschärfen, was sie da eigentlich an Titel vergeben. Weil ich meine, nach jedem zweiten Satz sagte er sowas, ja, da gibt es Studien zu, das ist wissenschaftlich bewiesen, das ist empirisch belegt, da gibt es ganz tolle Erkenntnisse aus der Wissenschaft. Und ich war so, okay, let's see. Und dann ist irgendwie literally 5 Minuten später, sagt er dann, ja, wir haben 60.000 Gedanken pro Tag. Und von denen wir nur dann am Ende des Tages 500 behalten würden. Und ich dachte mir so, 60.000 Gedanken am Tag? 500 am Ende des Tages? Also ich meine, wenn ich abends ins Bett liege, mache ich mir auch Gedanken, aber 500 Gedanken? Und dann habe ich mir kurz so ein bisschen nachgedingst, und bei 16 Stunden Wachzeit, ja, haben wir ungefähr 57.600 Sekunden Wachzeit. Das heißt, wenn wir 57.600 Sekunden Wachzeit haben und 60.000 Sekunden pro Tag, dann hieße das ja nach seiner Studie, dass wir pro Gedanken weniger als eine Sekunde Zeit haben. Was, wie ich finde, den Rahmen, was bei Hoss und Hopf als Gedanke gilt, vielleicht auch ganz gut nahe kommt. Aber ja, ich meine, the bar is low. Das war auf jeden Fall so ein bisschen das Niveau, auf dem hier diese Dinge bearbeitet wurden. Ich meine, dann meinte Max Gosler auch irgendwie sowas wie, ja, und wenn wir anfangen zu manifestieren, also diese ganzen Sachen wiederholen, dann verändern wir unsere Wahrnehmung, damit auch unseren Körper, weil wenn wir wenn er jetzt irgendwie Philipp Hopf fragt, hey, wie viele rote Minis hast du heute gesehen? Dann sagt Philipp Hopf halt keinen. Aber wenn er ihn jeden Tag fragt, wie viele rote Minis hast du gesehen, dann würde Philipp Hopf diesen roten Minis einen sogenannten Value Tag, also eine Wertmarke irgendwie zuschreiben in seinem Unterbewusstsein. Deswegen würde er darauf mehr achten, und weil das irgendwie neurologisch dann irgendwelche Äquivalente hätte, würde sich das in Hirnströme umsetzen, die verändert werden würden, und so würde dieses Value Tagging auch seinen Körper verändern. Ich dachte mir so, okay, das ist jetzt irgendwie sehr kompliziert und sehr denglisch gesagt, was eigentlich völlig stunny ist, nämlich du bemerkst die Dinge, auf die du deine Aufmerksamkeit richtest. Punkt. Und das offensichtlich, wenn man jetzt nicht an Geister und Seelen glaubt, jeder Gedanke in irgendeiner Weise deine Biochemie von deinem Hirn ändert, weil dafür ist es ja da, dein Hirn, dass es Verbindungen macht, damit du überhaupt denken kannst. Das ist doch ein Selbstläufer. Also da ist nichts besonders dran, aber es wird so aufgeladen mit diesem, du kannst deinen gesamten Körper durch deine Gedanken verändern. Ich denke mir so, nee, Mann, da werden zwei Synapsen verschaltet und das war's. Und das ist einfach das, was man Denken nennt, Punkt. Aber gut, diese ganze Zweiteilung, die da irgendwie gemacht wird zwischen Körper und Geist, zwischen wir, die was verstanden haben, die was ändern wollen, und die anderen, die halt weiter in ihrem schlafscharfmäßigen Zustand verharren in der Gesellschaft, das ist so ein wiederkehrendes Ding. Und ich fand diese ganze Veranstaltung so wahnsinnig dissoziiert, also in dieser ganzen Trennung. Ich meine, da kommt dann Philipp Hopf, stellt sich hin und sagt, ja, er hatte ja einen Fetisch, und dieser Fetisch wäre, er wolle dem Staat jeden Tag in die Fresse hauen. So, tosender Applaus, also die Leute aus dem Häuschen. Eine Minute später erzählt er von seinem Lieblingsbuch, das No Surrender heißt und von dem japanischen Soldaten Hiro Onodo geschrieben wurde, der 1944 auf eine philippinische Insel abgesetzt worden ist und ohne Kenntnis des Kriegsendes dann einfach 30 Jahre lang weiter im Dschungel weitergekämpft hat. Weil, warum, er sich dem Staat zu bedingungslosem Gehorsam verpflichtete. Also einem Staat, dem Philipp Hopf aufgrund seines Fetisches jeden Tag in die Fresse hauen möchte. Ich verstehe es halt nicht. Also es würde vielleicht nur Sinn machen, wenn ich jetzt wirklich ein bisschen darüber nachdenken möchte, wenn Philipp Hopf und wahrscheinlich auch Kian Hoss einen sehr starren Unterschied machen zwischen Staat und Nation. Also dass sozusagen der Staat etwas ist, was mit diesem ganzen bürokratischen, von oben herab parlamentarische Demokratie und so weiter verbunden wird. Und das ist irgendwie abzulehnen und bescheuert. Aber die Nation, das Land, das ist sozusagen das Ideal, für das man dann kämpfen und auch vielleicht sterben kann. Und das ist das, was dann Leute bewundernswert macht, wenn sie sich in dieser Weise der Nation und nicht dem Staat opfern. Aber das ist jetzt so eine These, könnte man sicherlich länger nochmal politisch ausreflektieren. Aber mir geht es ja um diese komische Diskrepanz oder diese Widersprüche, die dann aufkommen. Dann wird von Horst und Hopf immer wieder betont, es geht um Willenskraft, es geht um Durchsetzungsvermögen, ihr dürft euch nicht die ganze Zeit ablenken lassen. Dann wird die ganze Zeit gesagt, dass diese Algorithmen mit ihrem Swiping-Mechanismen die Leute bei der Stange halten, und das ist ein Problem. Deswegen ist es wichtig, dass man immer wieder sein Smartphone weglegt. Werbung wird komplett dämonisiert und da ist ja erstmal alles nichts auszusetzen, aber gleichzeitig sitzen halt 6.000-7.000 in einer riesigen Arena und machen was? Filmen Horst und Hopf mit ihren Smartphones, gucken entweder auf zwei riesige Screens, wo Horst und Hopf zu sehen sind, und oder lauschen einfach dieser vierstündigen Werbeveranstaltung. Also du kannst ja nicht Werbung dämonisieren und dann einfach 4 Stunden dabei zuhören, wie Horst und Hopf ihr Buch die ganze Zeit anpreisen, wie Max Gotzler sein Buch und seine Flow Academy anpreist, wie Nick Haßmann irgendwie sein 100-Punkte-Trainingsprogramm anpreist, was er von dem 111-Punkte-Check-up abgeleitet hat, was man braucht, wenn man einen gebrauchten Porsche kauft, was ja für uns praktisch völliger Standard ist. Also das checke ich halt nicht. Und dann sitze ich da und denke mir so, was wohne ich hier eigentlich bei? Also welchen Charakter hat für mich diese Veranstaltung? Und dann komme ich immer wieder auf diesen Punkt zurück, jetzt so im Nachhinein, als ich darüber nachgedacht habe, dass Hoss und Hopf eigentlich, dass diese Veranstaltung und diese Arena etwas Sakrales hat. Also es gab ja auch immer wieder Anklänge, und das ist ja auch heute so ein bisschen normal, wenn es um diese ganzen Self-Help-Coaching-Sachen geht, dass immer wieder so spirituelle Bezüge gemacht werden, also dieses ominöse Law of Attraction, was ja schon seit, ich glaube, 70er Jahren in der ESO-Szene rumschwirrt, dass man einfach nur sagen muss, so was ich möchte, das wird auch zu mir kommen, also dass dass es einfach, dass diese Anziehung einfach herrscht, wenn ich dieses Interesse ausstrahle. Es geht auch immer wieder um diese Form von Wiederholung. Also dieses Pärchen neben mir, die saßen dann da und der eine von denen war wirklich Fan von erster Stunde an. Also wirklich hat jede einzelne Episode gesehen, hat er mir gesagt. Und er saß auf seinem Stuhl und hat richtig mitgefiebert. Und ich fand das beeindruckend, weil ich bin mir nicht sicher, ob auch nur eine einzige Sache, die Hoss und Hopfler auf der Bühne gesagt haben, für ihn wirklich neu waren. Weil ich glaube, dass er das alles in der einen oder anderen Form schon irgendwie gehört hat. Und es geht gar nicht darum, dass man auf diese Veranstaltung geht, dachte ich mir, um da wirklich was Neues zu erfahren, sondern es geht um diese immer gleiche Wiederholung. Und das hat was Mönchisches irgendwie von diesem Tagesablauf. Also, dass ich das ganz, diese Struktur und diese Wiederholung sich so tief in mir verankert, dass ich keinen Zweifel mehr habe, dass ich eine Form von innerem Frieden finde. Und auch dieses Buch, jeden Tag ein Schritt, da musste ich an diese Gehmeditation denken, an diese Klöstergärten, wo dann die Mönche oder diese Klöstergänge, so rum, wo dann die Mönche oder die Nonnen von mir aus rund gingen und immer wieder gebetsmühlenartig eben ihre Sprüche an Gott oder ihre Ansprache zu Gott halten können. Dann zum Beispiel kam dieses Motiv von Dankbarkeit, was gerade von Philipp Hopf so hochgehalten worden ist, was ich ganz interessant finde, weil also Kian Hoss, der jüngere von beiden, der ja aber auch jünger schon irgendwie ein paar Millionen gemacht hatte mit Krypto, dann hat er irgendwie getradet, dann war der kurz vorm Abgrund, weil er alles irgendwie verzockt hatte, dann hat er sich wieder hochgeschafft, keine Ahnung. Er hat so ein bisschen so eine etwas ruhigere, fast schüchternere Art. Also er ist nicht so gut in diesem sehr salbungsvollen Sprechen, so. Und ich glaube, bei Philipp Hopf ist es so, dass er auf der einen Seite, also er ist auf jeden Fall mehr eine Rampensau, muss man sagen. Er ist auch älter und in diesem Sinne erfahrener. Aber er ist auch deutlich, wie ich glaube, narzisstischer veranlagt. Also der lässt sich gerne bejubeln, der hat diesen Guru-Sprech drauf, den er auch ein bisschen geil findet. Und ich glaube auch, dass da so eine gewisse narzisstische Kränkung ist, Kian Hoss gegenüber, dass er, also Philipp Hopf, einfach nicht so erfolgreich war, so früh wie Kian Hoss, dass er irgendwie dreimal sitzen geblieben ist, dass er abgegangen ist von der Schule, dass er irgendwie gestruggelt hat, keine Ahnung, stand dann irgendwie Anfang 20 vor Gericht, hat sich ja wieder rausgekämpft, also hat ein bisschen mehr, also seine Problemchen gehabt, sag ich jetzt mal. Und in der Bühnenpräsenz von beiden merkt man schon, dass er da deutlicher drauf aus ist, sich in dieser Weise zu inszenieren. Also als jemand, der sich durchgekämpft hat, der es aber geschafft hat, der es auf jeden Fall geschafft hat, der unanzweifelbar dort steht, wo er jetzt steht. Und dann bringt er immer wieder dieses Motiv von Dankbarkeit. Und wenn Menschen, die ich jetzt, wie gesagt, etwas neutral, deskriptiv mit einer etwas narzisstischen Veranlagung sehe, dann ist die Dankbarkeit, ich sag mal, immer schon so ein bisschen getönt. Ich meine, Dankbarkeit kann ja auch so eine Form von, wie heißt das jetzt auf Deutsch, Humbleness, ihr wisst schon, also dass man so demütig, also dass man ein bisschen demütiger ist, aber das ist ja bei Leuten, die narzisstisch veranlagt sind, irgendwie nicht so ganz der Fall. Und das war auch bei Philipp Hopf so, dass er dann meinte, ja, diese Dankbarkeit, die ist ihm ganz wichtig und er ist sich immer selber dankbar für das, was im Leben so da ist. Und ich denke mir so, Moment, das ist irgendwie eine komische Dankbarkeit, ist aber doch anderen Leuten und nicht nur das, was man erreicht, also sich selber. Und dann brachte er den Baron von Münchhausen. Und der Baron von Münchhausen ist ja eine Geschichte, die darum geht, dass der Baron eben einer ist, der notorisch lügt. Und er erzählt dann eine Geschichte, dieser Baron von Münchhausen, wie er sich an seinen eigenen Haaren aus dem Sumpf gezogen hat. Und es war ganz interessant, dass dann Philipp Hopf diese Figur von dem Baron von Münchhausen nimmt, um seine eigene Erfolgsgeschichte, wo er sich selber, seiner Ansicht nach, an den eigenen Haaren, die er, wie er auch sagte, nicht mehr hat, aus dem Sumpf seiner jugendlichen Misere rausgezogen hat, als Vorbild nimmt. Weil damit sagt er ja, dass er dankbar ist für eine Selbstlüge, weil das, was der Baron von Münchhausen gemacht hat, sich an seinen eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen, ist ja eine Lüge. Und ich weiß nicht, also wenn er dann dankbar ist für die Lüge, die er sich selbst erzählt, dann ist es irgendwie wahrhaftiger und authentischer, als er wahrscheinlich selber glaubt, weil was er ja tut, ist diese Form von Selbstbelügung als Manifestation, als wirklichen Schritt in die finanzielle Unabhängigkeit, in das Ausbrechen aus der, ja, aus diesen Zwängen und der Gewalt des Systems halt zu propagieren. Und dann sagt er an einer Stelle, das fand ich besonders eindrücklich, ihr müsst mir jetzt glauben wie einem Sektenführer. Und dann dachte ich so, Moment, also wenn man einer Person glaubt wie ein Sektenführer, dann ist das ja die einzige Eigenschaft, die ein Sektenführer haben muss, um als Sektenführer qualifiziert zu sein. Also er sagte de facto, ich bin jetzt euer Sektenführer. Und was er dann sagte, war, das war so ein bisschen dieses Finale von der Veranstaltung. Wie gesagt, ich kann euch jetzt diese ganzen einzelnen Inhalte durchgehen, aber es ist auch einfach wahnsinnig langweilig. Ich würde gerne mehr so eine Atmosphäre mitgeben, die da vielleicht geherrscht hat. Ich glaube, das ist sinnvoller, als jetzt jeden einzelnen Punkt auseinanderzunehmen, weil ich das in großen Teilen Quatsch finde und ihr höchstwahrscheinlich auch, die ihr mir zuhört. Auf jeden Fall, war ich stehen geblieben, bei diesem Sektenhaften. Was er dann sagte, war nämlich das Folgende, das war so ein bisschen dieses Finale der Veranstaltung, bevor es dann in die Q&A geht, wo es dann wirklich nochmal um das Manifestieren geht und wie das jetzt genau funktioniert. Er wollte einen ganz wichtigen Tipp geben. Und ich gebe den euch jetzt preis. Ich weiß, ich werde jetzt das bestgehütetste Geheimnis der Arena-Tour von Hoss und Hopf hier enthüllen, aber es ist auch gar nicht so wild. Es geht nämlich so, ihr setzt euch hin, macht euch Gedanken über eure Jahresziele, das ist ein bisschen Business, gell? Und dann, und das ist jetzt ganz wichtig, und ihr müsst mir jetzt glauben, wie einem Sektenführer, ihr nehmt ein Blatt Papier und schreibt diese Jahresziele von Hand auf. Und das ist wichtig, dass ihr es von Hand macht, denn, wie Philipp Hopf uns zu verstehen gibt, es gibt eine Hirn-Hand-Schranke. Ich glaube ehrlich gesagt immer eine Hirn-Hand-Verschränkung, weil die Hirnschranke ist ja eine Schranke, die Hirn-Blutschranke ist eine Schranke, die das Blut nicht ins Hirn laufen lässt. Also eine Schranke ist ja was trennt, und er meinte ja eine Verbindung, aber egal, whatever. Auf jeden Fall, diese Hirn-Hand-Schranke, Hirn-Hand-Verschränkung ist ganz wichtig, weil diese Verankerung, die da stattfindet, wenn man Dinge aufschreibt und explizit macht, ist ja viel größer, als wenn man sie sich einfach nur vorsagt oder eintippt. Deswegen von Hand eure Jahresziele aufschreiben. Und für die nächsten 21 Tage müsst ihr diese Jahresziele immer wieder auf einen neuen Zettel schreiben, also kopieren. Auch da wieder hatte ich so ein Flashback und musste an diese Stuben denken, wo dann die Mönche sitzen und so ganz akribisch Bibeln kopieren. Also die Heilige Schrift jeden Tag immer wieder aufs Neue zu skribieren, um dann irgendwann die Kopie von der Kopie von der Kopie von der Kopie zu haben. Und auch da eine Form von, ja, meditativer Einkehr zu finden. Auch hier also 21 Tage eben die Jahresziele aufschreiben, nicht die Bibel, die Jahresziele. Und dann, und wir haben wieder eine religiöse Anleihe, muss man das ganze Jahr über immer einen Tag in der Woche, er hat dann natürlich den Sonntag vorgeschlagen, zu einer festen Zeit, ich würde sagen vielleicht 10 Uhr, anfangen, diesen Zettel zu lesen, damit er auch wirklich tief ins Unterbewusstsein sickert. Und nur so, und zwar genau so, hätte er es geschafft, dass seine Jahresziele 90% erfüllt werden. Bei den meisten Leuten wäre es im Minusbereich, bei ihm 90%. Wow. Dass Philipp Hopf, von dem ich irgendwie gerne erzähle, weil er irgendwie auch mehr zu sagen hatte und irgendwie mehr auf der Bühne rumgehandelt ist, dass er offensichtlich zu höheren Berufen ist, das hat auch bei einer anderen Stelle irgendwie für mich völlig durchgeschlagen. Da wurde er, wie ich finde, eigentlich theologisch. Also von der ganzen Argumentationsstruktur her, das war für mich reine Theologie. Da sagte er nämlich sowas wie, wenn Leute sagen, dass das Manifestieren nicht funktioniert, dann haben die recht. Warum? Weil sie ja das Scheitern ihres Manifestierens selber manifestieren. Und da war ich so, wow. Nice Argument. Das ist eine Stufe vor Gottesbeweis. Also das war wirklich, da hat mein Philosophenherz höher geschlagen, dachte ich mir. Meine Güte. Diese Veranstaltung war natürlich wahnsinnig unspannend, und ich habe da jetzt irgendwie nicht viel mitgenommen. Aber eine Sache ist mir doch aufgefallen, die ich wirklich bedeutsam finde und die mich auch ein bisschen erschrocken hat. Also sie hat mich nicht unbedingt verwundert, das ist vielleicht nicht ganz der Punkt, aber sie hat mich doch erschrocken. Und zwar gab es immer wieder, auch bei diesen Coaches, auch bei Hoss und Hopf, so dieses Ding, ja, für ein gesundes Leben, was wir euch ermöglichen wollen, auch ein langes Leben, braucht es auf jeden Fall einen gesunden Schlaf und ein möglichst stressfreies Leben. Das heißt schon, dass man auch irgendwie hustlen muss, aber stressfrei könnte ja sein, indem ihr mehr Sport macht, mehr meditiert und euch mehr von schlechten Einflüssen frei macht. Und dann wurde immer wie gesagt, ja, das soziale Umfeld ist ja auch wichtig. Und dann dachte ich mir, der ich ja auch ein Buch geschrieben habe über Freundschaft und sowieso ein sehr sozialer Mensch bin, so, hey, okay, was meint ihr, wenn ihr von sozialem Umfeld redet? Und in allen Vorträgen und in allen Kommentaren, das wurde zwar genannt, aber dann wurde sehr schnell drüber gebügelt. Es wurde zwar immer wieder diese Familie genannt als Ort, wo auch eine Form von Verantwortlichkeit irgendwie herrscht, aber ganz explizit, welche Rolle zum Beispiel Freundschaften oder wirklich eine Form von Liebesbeziehung, also Liebe spielt in dieser Form von sozialem Halt, den du brauchst, um dein Stresslevel zu vermindern, um einfach ein erfülltes Leben zu führen. Da wurde immer drüber gebügelt. Das hat einfach überhaupt nicht stattgefunden. Das wurde einfach gesagt, ja, ist halt auch irgendwie wichtig. Und dann an einer Stelle meinte dann, ich glaube, das war, ich weiß nicht, ob das einer von Horst und Hopfer oder Nick Haßmann, egal, auf jeden Fall meinte der dann so, naja, das soziale Umfeld, das haben wir ja hier. Wir sind ja hier jetzt eine Community. Wir kommen ja hier zusammen und machen was. Und ich dachte mir, ja, das ist genau diese Form von Gemeinschaft, die diese Business-Dudes, die dann da irgendwie in irgendwelchen Dubai-Wohnungen leben, glauben zu haben. Es ist eigentlich eine Form von Geschäftspartnerschaft, die dann eine Community ausmacht. Da geht es gar nicht um Form von intimen Verbindungen, sondern da geht es um langjährig vertrauenswürdige Partnerschaften in einem beruflichen Kontext. Das ist dann die Community, wenn man einen gemeinsamen Zweck, ein gemeinsames Ziel verfolgt und nicht etwa ein genuines Interesse an der Person des anderen. Also da wurde so eine Pseudo-Gemeinschaft die ganze Zeit aufgerufen, wenn überhaupt über eine echte Form von sozialem Zusammenhalt gesprochen worden wurde. Und diese Form von Einsamkeit und von unabhängig machen von Einflüssen, die schädlich sind, das hat für mich was auch wahnsinnig Trauriges, weil ich mir wirklich denke, das menschliche Leben besteht nicht nur daraus, dass wir alles zwanghaft positivieren und gutheißen, sondern wir leben in einer Welt, die wirklich in vielen Belangen keine schöne ist, in der sehr viele Krisen existieren, in der Menschen leiden, in der Menschen gestresst sind, in der sie nicht weiterkommen, vor allem nicht alleine. Und dass man dann einfach sagt, das sind schlechte Einflüsse in deinem Leben, du musst sie aus deinem Leben rausschneiden, verstärkt genau die Einsamkeit, die zu noch mehr Stress, zu noch mehr Unsicherheit, zu noch mehr krisenhaften Stimmungen im Angesicht der politischen Krisen führt. An keiner einzigen Stelle wurde bei Haus und Topf entweder die Freundschaft oder die politische Organisation genannt. Also die beiden Formen von Gemeinschaft, die wirklich auf einer systematischen Ebene was verändern oder wirklich zu einer Form von Verbesserung von Lebensumständen führen. Und wie gesagt, nicht, dass mich das verwundert, das ist ja ein bisschen ihr Erfolgsmodell. Sie brauchen ja diesen Frust, sie brauchen diese Form von ich komme hier nicht weiter, dass sie den Leuten verklickern können, es braucht nicht mehr viel, du musst nur noch einmal hierher kommen, du musst nur noch ein bisschen unseren Podcast hören, du musst nur noch ein bisschen manifestieren und dann wirst du genau das schaffen, was wir geschafft haben, ohne dass sie dabei sagen, mit was sie eigentlich ihr Geld verdient haben, nämlich mit genau der Einsamkeit, die sie abschaffen wollen. Also es bleibt irgendwie eine bittere Welt. Es war für mich ein ziemliches Erlebnis, dahin zu kommen in dieses Universum, was ich sonst nie betreten hätte oder betreten würde. Ich wollte es einfach mal mit euch teilen, was so meine Eindrücke waren, die ich so hatte, als ich da irgendwie saß und nicht wusste, was ich jetzt daraus machen sollte. Ja, damit ihr nicht auf diese Arena-Tour von Hoss und Hopf gehen müsst, falls ihr das vorhattet. Ich denke nämlich nicht, dass es sich besonders lohnt. Es war de facto eine 4-stündige Werbeveranstaltung, ja, wo auf der Einsamkeit von und dem Frust von Leuten kapitalisiert wurde, ohne sie abzuschaffen, sondern im Gegenteil, sie zu vertiefen. In diesem Sinne war das meine kleine Zwischenfolge für den nächsten Podcast. Eigentlich wäre meine Folge zu fragiler, hegemonialer und toxischer Männlichkeit, das wird das nächste Thema sein, auch schon draußen. Ich hatte allerdings einen ziemlich krassen technischen Fehler. Deswegen ist diese ganze Podcast-Folge irgendwie für den Arsch. Ich muss sie mal von vorne aufnehmen. Das werde ich erst nächste Woche schaffen, weil ich jetzt dieses Wochenende weg bin. Bisschen nervig, aber ich kann nicht anders machen. Aber ihr könnt euch darauf freuen. Es wird ein Interview geben, ein Interview mit Sophia Fritz, die das Buch Toxische Weiblichkeit geschrieben hat. Das heißt, viele Neuerungen, nicht nur das Video, sondern auch eben diese Form von Interview in meinem Podcast. Da freue ich mich sehr drauf. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.